Hören Sie sich an, dass Sie das Hören Sie sich an, dass Sie das
Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2023, Folge 9. Der große Bruder von Nicolas Büchse aus Stern Nummer 10 vom 2.3.2023, gelesen von Roland Friedel. Joe Biden positioniert die USA im Kampf gegen Putin wieder als Führungsmacht und erweist sich damit als Glücksfall für die Demokratien Europas. Wenn es nach Daniel Freed geht, dann war der Montag vor einer Woche ein historischer Wendepunkt. Ein Durchbruch, so wichtig, dass es sich nicht nehmen lässt, das Interview zwischen Arztvisiten aus dem Krankenhaus herauszugeben, wo er wegen einer Virusinfektion liegt. Präsident Bidens Besuch in Kiew geht ein in eine Reihe von epochalen Momenten wie John F. Kennedys »Ich bin ein Berliner« und Ronald Reagans »Herr Gorbatschow, reißen Sie die Mauer nieder« Rede in Berlin während des Kalten Krieges, sagt Freed. Er hat klargemacht, die USA sind als Führungsmacht der freien Welt zurück. Der Mann, der so spricht, hat 40 Jahre lang amerikanische Außenpolitik in zentralen Funktionen mitbestimmt. Unter Präsident Bill Clinton war Freed Botschafter in Polen. Unter George W. Bush trieb er als Abteilungsleiter im Nationalen Sicherheitsrat und Staatssekretär im Außenministerium die NATO-Osterweiterung voran. Unter Barack Obama war er es, der nach der russischen Annexion der Krim die US-Sanktionen gegen Russland entwarf. Mit Joe Biden, damals Vizepräsident, hat Freed eng zusammengearbeitet. Es ist ein Glücksfall, dass Joe Biden heute Präsident der USA ist, sagt Freed. Biden glaubt fest daran, dass Amerika verpflichtet ist, die demokratischen Staaten zu führen und die Freiheit zu fördern. Ich glaube nicht, dass irgendeiner seiner Vorgänger, ob Bush, ob Clinton, besser dazu in der Lage gewesen wäre als John Biden. Und Präsident Obama? Der war nicht ein einziges Mal in der Ukraine. Man muss Daniel Freeds Euphorie nicht teilen, aber selbst nüchterne Beobachter räumen ein, dass die Welt seit diesem denkwürdigen 20. Februar in Kiew ein doppeltes Comeback erlebt. Das Comeback der Supermacht USA und das Comeback ihres Präsidenten Joe Biden. Zuvor hatte Amerika wochenlang über diesen Präsidenten gestritten. Nicht wegen seiner politischen Erfolge oder Misserfolge, sondern wegen seines Alters. Es sei an der Zeit, hatten selbst wohlwollende Stimmen gemunkelt, dass Biden Platz mache für die jüngere Generation statt, wie viele in Washington erwarten, demnächst seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2024 zu verkünden. Zum Ende einer zweiten Amtszeit wäre Biden 86 Jahre alt, hatten die Republikaner, die ihn jetzt schon als senil bezeichnen, genüsslich vorgerechnet. Sogar Mitglieder seiner eigenen Regierung sprechen hinter seinem Rücken über Biden wie über einen schwafelnden alten Onkel, hieß es. Doch dann wurde über Nacht aus dem tatterigen Uncle Joe der 80-Jährige, der um 4 Uhr morgens in Washington in ein Militärflugzeug kletterte und nach Umstiegen in Deutschland und Polen und einer 10-stündigen Zugfahrt mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj vor den Toren des Präsidentenpalasts von Kiew in der Wintersonne strahlte. Mit Ray-Ban, Sonnenbrille und blauem Mantel stand der amerikanische Präsident an der Seite des ukrainischen, während in der Hauptstadt die Luftschutzsirenen heulten und daran erinnerten, dass Russland nach einem Jahr Krieg weiter 20% der Ukraine besetzt hält, fast das gesamte Land mit seinen Waffen bedroht und die Zivilbevölkerung täglich terrorisiert. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg war ein amerikanischer Präsident in ein Kriegsgebiet gereist, ohne dass das eigene Militär dort für seine Sicherheit sorgen konnte. Der größtmögliche Kontrast, auch das zu Bidens großmäuligem Vorgänger. Wenn Donald Trump in den Irak oder nach Afghanistan flog, konnte ihn niemand dazu bewegen, auch nur einen Fuß aus den hochgesicherten Armeebasen herauszusetzen. Für Joe Biden ging es hier um seine tiefsten Überzeugungen. Er hat sich gegen alle Sicherheitsbedenken seiner Mitarbeiter durchgesetzt, sagt Fried, der ehemalige Weggefährte des Präsidenten. Auch Ezra Klein, einer der bekanntesten Kolumnisten der USA, ist voll des Lobs. Es stimme ja, Biden sei 80 Jahre alt und gehe ein wenig steif. Aber die Reise nach Kiew zeige, an Mut mangle es ihm nicht und auch nicht, was besonders wichtig sei, an Kompetenz. Joe Biden hat mehr außenpolitische Erfahrung als jeder US-Präsident vor ihm. Als er 1973 in den Senat einzog und begann, sich mit globalen Fragen zu befassen, war Leonid Brezhnev Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion. In Washington kursiert lange schon der Scherz, egal wo auf der Welt man Biden absetzte, überall würde er jemanden finden, den er vor 30 Jahren schon mal auf einer diplomatischen Mission getroffen habe. Früher klang das nach Opa Joe erzählt vom Krieg. Heute schwingt in solchen Geschichten Anerkennung mit. Die spiegelt sich auch in Bidens Umfragewerten. Sie sind so gut wie seit langem nicht mehr. Binnen weniger Tage hat der 46. Präsident der USA sein hohes Alter von einer Belastung in einen Vorteil umgemünzt. Es bestimmt seine Sicht auf die Welt und seine Vorstellung von Amerikas Rolle in ihr. Einen Tag nach dem Besuch in Kiew sprach Joe Biden vor tausenden euphorischen Menschen in Warschau. Er gab den obersten Feldherrn der Demokratie. Die Demokratien der Welt sind stärker geworden, nicht schwächer, sagte Biden. Die Autokraten der Welt sind schwächer geworden, nicht stärker. Als Russland einmarschierte, wurde nicht nur die Ukraine auf die Probe gestellt. Die ganze Welt stand vor einer Zerreißprobe, fuhr er fort. Würden wir reagieren oder würden wir wegschauen? Ein Jahr später kennen wir die Antwort. Wir haben reagiert, stark und geeint. Die Welt hat nicht weggeschaut. Den Krieg in der Ukraine nimmt Joe Biden persönlich. Er trifft sich in Warschau mit ukrainischen Flüchtlingen, hebt ein Mädchen hoch. Bei seiner Rede vergangene Woche nennt er Putin einen Schlechter. Zurück in Washington, sagt er, ich werde mich nicht dafür entschuldigen. Auf der Zielgeraden seiner politischen Karriere hat Joe Biden in der Ukraine eine Art Lebensthema gefunden. Einen Großteil des Nachworts seiner 2017 erschienenen Memoiren »Promise Me, Dad« widmet er einer Rede, die er Ende 2015 vor dem ukrainischen Parlament, der Werchowna Rada, gehalten hat, im Jahr nach der russischen Annexion der Krim. Dies sei die wichtigste Rede, die ich je in Europa gehalten habe gewesen, schreibt Biden. Ich sagte ihnen, dass sie an einem Punkt angelangt seien, an dem sie in der Lage seien, eine echte, unabhängige und nachhaltige Demokratie in der Ukraine zu schaffen, die mit Amerikas eigenem revolutionären Moment mehr als 200 Jahre zuvor vergleichbar sei. Nach der Krim-Annexion von 2014 hatte Biden sich förmlich in den Ukraine-Konflikt gestürzt. Dessen Lösung sollte sein großes außenpolitisches Erbe werden, vielleicht sogar eine Empfehlung für das Präsidentenamt. Vergebens drängte Biden Obama bei ihren wöchentlichen Mittagessen dazu, Russland mit Blut und Geld bezahlen zu lassen. Die erhoffte Strahlkraft gewann der Ukraine-Einsatz für Biden damals nicht. Seine Diplomatie versandete. Und dann kamen auch noch Gerüchte auf. Biden habe die Absetzung eines ukrainischen Generalstaatsanwalts betrieben, um seinen Sohn Hunter zu schützen. Denn der saß im Aufsichtsrat einer ukrainischen Firma, gegen die wegen Bestechung ermittelt wurde. Die Verschwörungstheorie, der auch Donald Trump anhing, ist längst entkräftet. Doch Bidens politische Feinde bemühen sich weiter, Hunter Biden unlautere Geschäfte nachzuweisen, um so seinem Vater zu schaden. Nun aber könnte Joe Bidens Engagement auf Seiten der Ukraine doch noch zum krönenden Moment in seiner politischen Biografie werden. Biden spricht von seiner Präsidentschaft als dem Wendepunkt in einem Kampf um das Überleben der westlichen Demokratie. nicht nur in der Ukraine. Sein Schock über den Sturm der Trump-Anhänger auf das Kapitol kurz vor seiner Amtseinführung sitzt tief. Die Verteidigung der Ukraine soll ein Signal sein, das bis in die Heimat strahlt. Wie groß das Entsetzen über Trumps Putschversuch bis heute ist, lässt sich auch daran ermessen, dass Joe Biden bei fast jeder Gelegenheit dieselbe Geschichte erzählt. Auf seinem ersten internationalen Gipfeltreffen als Präsident habe er den anderen Staats- und Regierungschefs stolz erklärt, Amerika ist zurück. Für wie lange, habe da einer gefragt. Die Frage schien berechtigt. Bis heute schwingt sie mit, wo immer Joe Biden auftritt. Donald Trump hat gegen ihn die zweitmeisten Stimmen in der Geschichte amerikanischer Präsidentschaftswahlen geholt. Das Gespenst des amerikanischen Populismus ist nicht vertrieben. Der desaströse Rückzug der US-Truppen aus Afghanistan nährte ebenfalls Befürchtungen, Biden sei doch nur der greise Vorsitzende einer Supermacht im Sinkflug. Auch deshalb mag Wladimir Putin geglaubt haben, die USA würden nicht die Kraft aufbringen, der Ukraine beizustehen. Doch in der Krise hat Joe Biden an Statur gewonnen. Inzwischen ist deutlich geworden, wie sehr er unterschätzt wurde. Er ist kein brillanter Redner wie Obama, kein gerissener Populist wie Trump. Dafür hat er in den ersten 2 Jahren seiner Präsidentschaft so viele Gesetze durchgebracht, dass das Magazin The Atlantic ihn zu den produktivsten Präsidenten der vergangenen 50 Jahre zählt. Bei den Zwischenwahlen im November errangen die Demokraten wider Erwarten die Mehrheit im Senat und verloren nur wenige Sitze im Repräsentantenhaus. Und die Republikaner verabschiedeten sich klammheimlich vom Trumpschen Isolationismus, als sie mehrheitlich Hilfspakete und Waffenlieferungen für die Ukraine absegneten. Unter den Verbündeten in Europa, die vor den Midterms noch voller Sorge auf die günstigen Umfragewerte der Trumpisten geschaut hatten, wächst langsam wieder Vertrauen in die Verlässlichkeit Amerikas, nicht zuletzt aus Mangel an Alternativen. Den Europäern ist es trotz aller Versuche während der Trump-Jahre nicht gelungen, die Reihen zu schließen und die eigene Sicherheit unabhängig von der Schutzmacht USA zu organisieren. Vielerorts auf dem alten Kontinent ist dieser Tage Erleichterung, ja Begeisterung über dieses Europa zugewandte Amerika des Joe Biden zu spüren. Doch wohl nirgendwo stärker als in Rzeszów im Südosten Polens. Seit dem 24. Februar 2022 hat sich die einst verschlafene 200.000 Einwohnerstadt zum neuen Brückenkopf der USA in Zentraleuropa gewandelt. Bis zu 10.000 US-Soldaten sind in der Gegend stationiert. Transportflugzeuge der US Air Force landen Tag und Nacht. Über Rzeszów wird ein Großteil der Militärhilfe für die Ukraine abgewickelt. Auch in Südostpolen sind deutsche Patriot-Batterien und ein dazugehöriges Bundeswehrkontingent stationiert. Auf dem Weg nach Kiew ist Joe Biden aus Ramstein kommend hier vom Flugzeug in ein Auto umgestiegen, das ihn zum Zug in Richtung Ukraine brachte. Die Bewohner erfuhren davon erst im Nachhinein. Stolz sind sie trotzdem. Schon länger ist Biden hier zu einer Art Volksheld avanciert. In der Pizzeria Gusto nahe dem Flughafen haben sie sogar eine Pizza nach ihm benannt, Scharfer Joe. Auf Polnisch klingt das genauso zweideutig wie auf Deutsch. Wenige Tage nach Bidens Abreise aus Polen traf sich Ende vergangener Woche unweit von Rzeszów die politische Elite des Landes ein Jahr nach Kriegsbeginn zu einer Konferenz rund um das Thema regionale Zusammenarbeit. Der Stabschef von Polens Premierminister Mateusz Morawiecki lobte Bidens Warschauer Rede. Biden hat bestätigt, dass die NATO jeden Quadratmeter ihres Territoriums verteidigen wird, sagte Marek Kuchciński zum Stern. Was ihn besonders freute, Biden ist praktisch gleichzeitig nach Kiew und Warschau gereist. In Berlin war er nicht ein einziges Mal. Man genießt in Polen das Gefühl, von den USA unter Biden als ein besonderer Alliierter behandelt zu werden. Doch in die Genugtuung mischt sich Sorge. Wenn man annimmt, dass Biden noch 2 Jahre im Amt ist, dann haben wir für einen Sieg der Ukraine noch 2 Jahre Zeit, so Kuchcinski. Wir wissen, dass manche Republikaner eine andere Einstellung gegenüber Russland haben. Bidens Coup ist es, eine zuvor zerstrittene NATO gegen Putins Krieg geeint zu haben und den US-Kongress dazu gebracht zu haben, 76,8 Milliarden Dollar an Hilfe für die Ukraine zu bewilligen, allein 46,6 Milliarden davon für Waffen und Ausrüstung. Ein sicherheitspolitischer Spagat. Biden erklärt immer wieder, er wolle keinen direkten militärischen Konflikt zwischen den USA und Russland, denn das bedeute einen dritten Weltkrieg. Amerika unter Joe Biden schreitet international wieder voran. Mit einer Mischung aus Entschlossenheit und Umsicht, wie ein großer Bruder, der seine kleineren Geschwister gleichzeitig in Schutz nehmen und ermutigen will, selbst mehr zu wagen. Und das nicht nur, wenn es darum geht, das 2%-Ziel bei den Verteidigungsausgaben endlich zu erfüllen. Das bekam jüngst auch Bundeskanzler Scholz zu spüren, dessen Zeitenwende weitaus behäbiger daherkommt als die Joe Bidens. Nach wochenlangem Zögern soll Scholz in einem Telefonat mit Biden eine US-Zusage zur späteren Lieferung von Abrams-Panzern an Kiew zur Bedingung für die Lieferung von deutschen Leopard-Panzern gemacht haben. Die Vereinigten Staaten stehen an der Seite ihrer Verbündeten, sagte Biden und willigte letztlich ein. Wohl kein anderer US-Präsident der jüngeren Vergangenheit wäre zu solchem Entgegenkommen bereit gewesen. Die von den USA angeführten Bündnisse sind heute so stark wie wohl nicht einmal während des Kalten Krieges. Der Präsident und der Außenminister reisen dauernd nach Europa und Asien. Ständig findet diplomatischer Austausch auf allen Ebenen statt, sagt Charles Kupchan, der als europapolitischer Berater der Obama-Administration 6-mal mit Joe Biden in die Ukraine reiste und heute internationale Beziehungen an der Georgetown-Universität in Washington lehrt. Und doch könnte die wiedererstarkte Supermacht USA schon bald auf harte Proben gestellt werden. Denn Amerikas Stärke resultierte bisher auch aus chinesischer Schwäche. Staatschef Xi Jinping versagte in der Corona-Krise und verschreckte Nachbarn und Investoren, als er sich als Alleinherrscher intronisieren ließ. Nun aber schickt China sich an, den Nachschub an Kriegswaffen für Russland sicherzustellen. Russland wiederum kann noch Hunderttausende Rekruten mobilisieren und hat gerade den letzten verbliebenen Vertrag zur Rüstungskontrolle aufgekündigt. Es droht ein weiteres, brutales Kriegsjahr. Je länger der Krieg andauert, desto schwerer wird es für Joe Biden, Kurs zu halten. Die internationale Unterstützung für die Sanktionen droht zu schwinden. Auch die Zustimmung der US-Bevölkerung für das amerikanische Engagement in der Ukraine ist in den vergangenen Monaten gesunken. Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der selbst über eine Präsidentschaftskandidatur nachdenkt, hat gerade einen Vorgeschmack darauf gegeben, wie die Kampagne der Republikaner gegen einen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden aussehen könnte. Ich und viele Amerikaner denken sich, okay, er kümmert sich ja sehr um diese Grenzen auf der anderen Seite der Welt, sagte DeSantis. Aber er hat nichts getan, um unsere Grenzen hier zu sichern. Auch Donald Trump fordert schon wieder America first. Joe Biden ist erfahren genug, um zu wissen, dass in Amerika Wahlen nicht mit Außenpolitik gewonnen werden. Trotzdem scheint er fest entschlossen, noch einmal in den Kampf um das Überleben der Demokratie zu ziehen, gegen Putin, Xi und andere Autokraten. Und vielleicht ja auch wieder gegen Donald Trump. In Washington rechnet man damit, dass er schon bald offiziell seine Kandidatur zur Wiederwahl 2024 ankündigen wird. First Lady Jill erklärte vergangene Woche, nur Zeitpunkt und Ort dafür müssten noch geklärt werden. Bidens Zugfahrt nach Kiew wird in die Geschichte eingehen. Sie wird ihn bestärken im Glauben, der richtige Präsident für diese Zeiten zu sein. Doch Biden darf sich nicht sicher sein, dass es genügt, Geschichte zu schreiben, um wiedergewählt zu werden. Und Europa darf sich nicht sicher sein, dass die wiedererstarkte transatlantische Ordnung diesen Joe Biden überdauert. Hi, Olaf. This is Joe. Olaf Scholz ist stolz auf seinen guten Draht zum US-Präsidenten. Und wie findet Joe Biden den Kanzler? Über ein Duo, das sich auch mal auf die Nerven geht. Von Nico Fried und Andreas Heuden-Borchers. Die Reise hat etwas Konspiratives. Ende der Woche will Olaf Scholz nach Washington fliegen. Ein Gespräch mit Joe Biden, nicht am Telefon, nicht per Video, wo man nie weiß, wer zuhört, stattdessen persönlich, Aug in Aug im Weißen Haus. Nur seine wichtigsten Mitarbeiter dürfen mit. Journalisten sind unerwünscht in der Regierungsmaschine. Arbeitsbesuch nennt er das. Scholz hätte einen Staatsbesuch haben können, so wie Emmanuel Macron vor 3 Monaten. Bankett, Hymnen, das ganze Brimborium, aber erst im April. Das war ihm zu spät. Deshalb nahm er die Lücke, die ihm das Weiße Haus kurzfristig anbot, Pi mal Daumen, 2 Stunden im Oval Office. Ein Handshake für die Fotografen, aber keine Pressekonferenz, was ungewöhnlich ist. Ob Biden nicht wollte oder Scholz darauf verzichtete, ist unklar. Dem Kanzler kommt es entgegen, keine Zeit mit den Medien zu verplempern. Was er mit Joe Biden wirklich bespricht, würde er nie ausplaudern. Und die Geschichten, die in den Zeitungen stehen, haben mit dem, was der Kanzler unter Geschichte machen versteht, sowieso nichts zu tun, findet Scholz. Er und Biden. Der Kanzler blickt auf zu diesem Präsidenten und das nicht nur, weil Biden, 1,83 Meter, größer ist als er, 1,70 Meter. Bewunderung ist ein zu großes Wort. Hochachtung bringt er dem 16 Jahre Älteren entgegen, weit mehr als den allermeisten anderen, mit denen er zu tun hat. Und Scholz verhehlt nicht, dass er, wie der Hamburger sagen würde, bannig stolz darauf ist, wie der großmächtige US-Präsident ihn, den Repräsentanten des allenfalls mittelmächtigen Deutschland, als ebenbürtigen Partner akzeptiert. Scholz beschreibt sich und Biden schon mal als ziemlich dicke. Im Präsidenten sieht er einen Mann, der denkt und tickt wie er. Die Seelenverwandtschaft, die der Kanzler festgestellt haben will, begann in der Sozialpolitik. Scholz hat sich lange mit den Gründen, die zur Wahl Donald Trumps führten, beschäftigt, auch um für seine eigene Kampagne zu lernen. Der Bestseller Hillbilly Elegy habe ihm Tränen in die Augen getrieben, hat er einmal erzählt. Ein Buch über Arbeitslosigkeit, Armut, Alkohol und Aggressionen unter Amerikanern, die eigentlich mit den Demokraten sympathisieren müssten, sich aber abwandten. Zumindest zu Zeiten Hillary Clintons. Biden hingegen sei jemand, der findet, dass im 21. Jahrhundert der Zusammenhalt der Gesellschaft etwas ist, worum wir uns in den reichen Ländern des Westens neu kümmern müssen, hat Scholz einmal gesagt. Das sehe ich genauso. Über den Weg dahin gibt es allerdings unterschiedliche Meinungen. Die USA haben ein großes protektionistisches Investitionsprogramm aufgelegt. Die Europäer laufen dagegen Sturm, auch Deutschland. Beim Geld stößt die Freundschaft zwischen Joe und Olaf an Grenzen. Aber noch reden sie ja darüber, vernünftig, lösungsorientiert. Klug, das ist ein Schlüsselwort, wenn der Kanzler Biden beschreibt. Der Präsident sei ein sehr erfahrener und kluger Politiker, hat er im Dezember gesagt. Vom amerikanischen Präsidenten, der übrigens wirklich jemand ist, der sehr klug in dieser großen Krise handelt, sprach er jüngst bei Maybrit Illner. Scholz mag das, weil er sich auch klug findet. Außenpolitik ist für ihn keine Frage von Prinzipien oder Emotionen, von Entweders und Oders. Scholz kann in kleiner Runde sehr ausführlich darunter leiden, dass Sicherheitspolitik in Deutschland zu prinzipiell diskutiert werde und zu wenig pragmatisch, zu viel Moral, zu wenig Interessenabwägung. Nur Biden, der versteht ihn. Aber findet er ihn eigentlich auch so toll? Am 30. Oktober 2021, kurz nach 16.30 Uhr, traf Scholz Joe Biden das erste Mal beim G20-Gipfel in Rom. Wenn es stimmt, dass sich in den ersten Sekunden einer Begegnung entscheidet, ob zwei Menschen miteinander können oder nicht, darf Angela Merkel als Patin einer mindestens tragfähigen Beziehung gelten. Als noch Finanzminister war Scholz auf dem G20-Treffen dabei, aber die scheidende Kanzlerin nahm ihren Nachfolger in Spee auch zu den Gesprächen mit, die sie sonst allein führte. In Washington war der Neue noch so unbekannt, dass ein Fehler des Weißen Hauses in der offiziellen Ankündigung unerkannt blieb. Da hieß er Schulz statt Scholz. Im Oval Office prasselte das Kaminfeuer, als die beiden Anfang Februar 2022 erstmals eine Stunde vertraulich miteinander redeten. Sollte für beiden vor dieser ersten Begegnung nach der tatsächlichen Amtsübernahme des Kanzlers ein Dossier angefertigt worden sein, könnte er darin gelesen haben, dass Scholz als stellvertretender Juso-Chef nicht nur gegen den Kapitalismus kämpfte, sondern in der Zeitschrift für sozialistische Politik und Wirtschaft auch die aggressiv-imperialistische NATO anklagte. Später demonstrierte er gegen die Nachrüstungspolitik von Helmut Schmidt. Für das Verhältnis zu beiden muss das kein Hindernis sein. Der war einst auch gegen den Vietnamkrieg. Auf die Mitarbeiter des Kanzlers, die nach dem ersten Treffen zum Delegationsgespräch hinzugebeten wurden, machte Biden erstmal keinen sonderlichen Eindruck. Umso überraschter waren sie später, als er auf die Frage, wie es denn so gewesen sei beim Zweiergespräch, einen untypisch enthusiasmierten Scholz erlebten. Es sei das beeindruckendste Gespräch gewesen, das er je hatte, berichtet einer. Plötzlich mehr Geld fürs Militär. Der Kanzler, gerade zwei Monate im Amt, sprach danach fast schwärmerisch von einem Mann, der Europa kenne und tief im Transatlantischen verhaftet sei, der nicht den Einflüsterungen von Beratern erliege, sondern selbst denke. Kein Feigling, der sich vor schlechten Umfragewerten fürchte und zurückziehe, wenn der Druck auf ihn wachse. Einer, der das ganze Bild sieht. Mit anderen Worten, einer wie ich. In der gemeinsamen Pressekonferenz allerdings sah Scholz neben beiden nicht so gut aus. Der Kanzler wich der Frage nach der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 aus. Es war Biden, der klarstellte, sollten russische Truppen die Grenze zur Ukraine überqueren, wird es Nord Stream 2 nicht mehr geben. Es wirkte, als habe der Präsident den Kanzler brüskiert. Scholz sieht das anders. Durch ein von ihm und Merkel verhandeltes Abkommen mit den USA, so verteidigte er sich später, sei längst beschlossen gewesen, dass im Fall einer russischen Aggression Nord Stream 2 erledigt wäre. So klar sei das gewesen, dass zumindest er das nicht mehr habe aussprechen müssen. Am 24. Februar 2022 überfällt Russland die Ukraine. Scholz dreht die deutsche Politik in eine neue Richtung, lässt Waffen liefern und kündigt ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr an. Zeitenwende. Jahrelang haben die Amerikaner, Barack Obama wie Donald Trump, die Deutschen gedrängt, mehr Geld fürs Militär auszugeben. Große Teile der SPD haben dagegen offensiv opponiert. Jetzt schwenkt der Kanzler um. Aus Sicht der Amerikaner hätte alles andere die Deutschen wohl unmöglich gemacht. Am 31. Mai veröffentlicht Biden einen Artikel in der New York Times. Er beschreibt darin das amerikanische Ziel einer demokratischen und unabhängigen Ukraine, die sich selbst verteidigen kann. Was die USA nicht wollten, sei ein Krieg der NATO gegen Russland oder ein Regimewechsel in Moskau. Für die Ukraine gelte, dass nichts über sie hinweg entschieden werde. Nothing about Ukraine without Ukraine. Olaf Scholz, der sich als vorsichtig abwägend versteht, von Kritikern aber immer wieder zögerlich geschimpft wird, rekurriert in den Wochen danach gern auf dieses Dokument, ganz meine Meinung. Beim G7-Gipfel in Elmau zeigt sich Biden erstmals von Scholz in etwa so beeindruckt wie vom Felsmassiv des Wettersteingebirges im Hintergrund. Er wolle Scholz ein Kompliment machen, wie er seine Kanzlerschaft begonnen habe, sagt der Präsident. Der Kanzler sei einer der schnellsten und engsten Verbündeten. Dass die Europäer zusammenstünden, sei zu keinem geringen Teil dein Verdienst, so Biden in Richtung Scholz. Ernsthaft, der Kanzler habe einen großartigen Job gemacht, wofür er Danke, Danke sage. Eine Art Ritterschlag. Scholz sitzt jetzt mit an Bidens sicherheitspolitischer Tafelrunde. Im November beim G20-Gipfel auf Bali entsteht das Bild dazu. Von den Beratungen der westlichen Regierungschefs nach einem Raketeneinschlag in Polen gibt es ein Foto, das Präsident und Kanzler wie zwei Weltenführer zeigt, vereint in verantwortungsvoller Nachdenklichkeit. Regierungssprecher Steffen Hebestreit, der das Foto gemacht hat, sorgt auch für dessen Verbreitung. Enge Abstimmung, vor allem mit den USA, das ist Scholz wichtig. Doch bleiben Differenzen nicht aus. Als die Deutschen sich mit Verweis auf fehlende Bestände davor drücken wollen, der Ukraine Patriot-Systeme zu überlassen, hält Biden dagegen. Er drängt Scholz, eine US-Lieferung des Raketenabwehrsystems zu ergänzen. Der Kanzler gibt nach. Plötzlich heißt es in Berlin, man finde wohl doch noch ein Patriot-System in deutschen Depots. Bei der Lieferung von Kampfpanzern läuft es umgekehrt. Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan hat jüngst berichtet, die Deutschen seien nur zur Lieferung von Leopard-Panzern bereit gewesen, wenn die USA auch Abrams-Panzer schickten. Im Interesse des Bündnisses habe Biden nachgegeben, auch wenn es militärisch wenig Sinn ergebe. Zumindest Sullivan klingt so, als finde Biden die Klugheit des Kanzlers manchmal ziemlich nervig. Es gibt unterschiedliche Berichte, wie kontrovers die Debatte wirklich lief. Wie heftig Mitarbeiter aneinander gerieten. Vielleicht auch Kanzler und Präsident. Scholz dementiert. Aber selbst wenn es laut geworden ist, würde er das ins Positive wenden, als Beweis werten, das gilt, was er mit beiden verabredet haben will. Offen reden, alles sagen. So soll es auch Ende der Woche in Washington sein.
Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr Deutschland GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 2084. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav Adolf Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe, Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2023. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft, IBAN DE 50 8602 0500 0000 01 8325 01. BIC B F S W D E 3 3 L P Z